Danke euch. Niemand gleich dem Herrn. Das ist gut, oder? Es ist richtig schön, wieder hier zu sein. Und vor kurzem war ja der 1. Mai. Und ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt. Das Wetter war ja eigentlich perfekt. Ich eigentlich früher auch mit der Familie gemacht hat, bin mit ein paar Leuten wandern gegangen. Und neben Gießen gibt es so eine Burg, die Burg Leiberg, und wir haben uns auf den Weg gemacht, sind dahin spaziert. Und dann gibt es ja bei so einer Wanderung immer den Punkt, wo man an seinem Ziel ankommt. Und dann legen alle ihre Rucksäcke ab und fangen an, nach und nach eine Köstlichkeit nach der anderen auszupacken. Und du denkst dir so, wer soll das alles essen? Und die Geschichte oder den Bericht, den wir uns heute aus der Bibel anschauen wollen, der handelt im Grunde auch von einem großen Picknick. Nur nicht mit 15 Leuten, sondern mit 5000 Menschen. Und jetzt sitzt hier wahrscheinlich der ein oder andere und denkt sich, na gut, 5000 Leute, die Geschichte kenne ich doch, Speisung der 5000. Ich weiß, was jetzt kommt. Was sind deine 5 Brote und deine 2 Fische? Was hast du zu geben? Auch wenn es noch so klein ist, Gott kann was Großes daraus machen. Wollen wir nicht direkt zum Kaffeetrinken übergehen? Aber vielleicht bist du jetzt auch hier und denkst, okay, Picknick mit 5000 Leuten, Speisung der 5000 noch nie gehört, umso besser, dann kannst du diese Geschichte heute kennenlernen. Und ich glaube, ganz egal, was jetzt gerade deine Gefühlslage in Bezug auf diesen Text ist, ich glaube, dass er heute Morgen gute Nachricht ist für dich und für mich und uns heute etwas zu sagen hat. Und ich kenne den Text jetzt auch schon länger, aber mich hat er in der Vorbereitung nochmal neu begeistert, weil mir Dinge aufgefallen sind, die mir vorher gar nicht so bewusst waren. Und das wollen wir uns heute zusammen anschauen. Und jetzt ist es ja so, dass Jesus meistens mit seinen Jüngern unterwegs war und die immer an seiner Seite waren, geschaut haben, was sagt er, was lehrt er, was tut er. Aber irgendwann war auch der Punkt, wo Jesus dann mal gesagt hat, jetzt seid ihr dran. Und er hat sie losgeschickt zu zweit und sie sollten durch die Dörfer ziehen und das, was sie von Jesus gelernt hatten, weitersagen. Auch Wunder tun, wie er sie getan hat. Und ich stelle mir das ziemlich aufregend und spannend vor. Und unsere Geschichte setzt jetzt da ein, wo die Jünger zurückkommen, Jesus erzählen, was sie alles erlebt haben und sich freuen, ein bisschen runterzukommen, sich ein bisschen zu erholen und zur Ruhe zu kommen. Und bevor wir in den Bibeltext einsteigen, habe ich noch eine kurze Frage an dich. Und zwar, was ist dein Lieblingsteil in einem Gottesdienst? Ja, vielleicht sagst du, der Lobpreis, ganz klar. Jetzt ist eigentlich schon das Wichtigste vorbei. Jetzt kann dieser Gottesdienst in Ruhe ausklingen und du freust dich auf den Kaffee. Oder du sagst, nee, jetzt geht's erst richtig los. Ist die Predigt gut, ist der Gottesdienst gut? Oder du denkst dir, naja, das ist so das Sit-in, richtig los geht's erst da drüben nachher bei ein paar Keksen und dem Kaffee, den Gesprächen mit den Leuten. Und ich glaube, das ist ja alles auf seine Weise berechtigt. Aber ich glaube, niemand würde sagen, die Schriftlesung ist mein Highlight im Gottesdienst. Da, wo der Bibeltext, der Predigttext vorgelesen wird. Aber ich habe da mal drüber nachgedacht und mich gefragt, was ist Gottesdienst eigentlich? Und eigentlich ist es doch ein Dialog mit Gott. Er redet und wir geben im Lobpreis, in Gebeten unsere Antwort. Und ich habe mich gefragt, wenn ich dann nach Hause gehe nach so einem Gottesdienst, wo kann ich sagen, da hat Gott zu mir geredet? Natürlich kann er das im Lobpreis tun, durch eine Liedzeile mich ansprechen oder den Prediger dazu benutzen, mich durch einen seiner Sätze oder durch einen Bibelvers anzurühren oder durch ein Gespräch nach dem Gottesdienst. Aber ich glaube, am direktesten, am klarsten, am unmittelbarsten höre ich doch Gottes Reden da, wo wir direkt auf sein Wort hören und aus seinem Wort lesen. Und deswegen möchte ich euch einladen, heute vielleicht mal etwas Untypisches zu machen, aber zur der Textlesung, wenn es möglich ist, aufzustehen. Aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, was wir hören werden, weil uns das vielleicht auch, wenn es ein bisschen ungewohnt ist, aufnahmebereit macht für das, was er uns vielleicht auch heute Morgen sagen möchte. Deswegen lade ich euch ein, einmal aufzustehen und ich möchte noch für diese Predigt und für diesen Gottesdienst beten. Herr, lass uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht lieben. Dass wir es hören und nicht tun. Dass wir ihm glauben und ihm nicht gehorchen. Öffne uns jetzt die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium ab Kapitel 6, Vers 30. Die Apostel, also die Jünger, kamen zu Jesus zurück. Sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sagte zu ihnen, kommt mit an einen ruhigen Ort, nur ihr allein, und ruht euch ein wenig aus. Denn ständig kamen und gingen die Leute. Sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. Also fuhren sie mit dem Boot an eine abgelegene Stelle, um für sich allein zu sein. Die Leute sahen sie abfahren und viele erkannten, wo sie hin wollten. So strömten sie auf dem Landweg aus allen umliegenden Orten herbei und kamen noch vor ihnen dorthin. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge. Da bekam er Mitleid mit den Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum lehrte er sie lange. So vergingen viele Stunden. Da kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist doch eine einsame Gegend hier und es ist schon sehr spät. Schick doch die Leute weg. Dann können sie in die umliegenden Höfe und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete, gebt doch ihr ihnen etwas zu essen. Da sagten sie zu ihm, sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr denn dabei? Geht und seht nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, 5 und 2 Fische. Dann ordnete Jesus an, alle sollen sich in Gruppen zum Essen im grünen Gras niederlassen. So setzten sich die Leute in Gruppen zu 100 oder zu 50. Und dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, die sie verteilen sollten. Auch die 2 Fische ließ er an alle austeilen. Die Leute aßen und alle wurden satt. Danach sammelten sie die Reste von Brot und Fisch, die sie übrig gelassen hatten, 12 Körbe voll. Es waren 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Worte des lebendigen Gottes, ihr dürft euch gern wieder setzen. Was für ein krasses Wunder, oder? 5000 Menschen, die werden satt, 12 Körbe bleiben übrig und das nur mit 5 Broten und 2 Fischen. Und doch bin ich, als ich mich jetzt nochmal mit dem Text beschäftigt habe, noch an einem anderen Satz in dieser Geschichte hängen geblieben. Jesus sieht diese Menschen, die ihm aus den unterschiedlichen Dörfern folgen. Und dann beschreibt Markus Folgendes. Da bekam er Mitleid mit den Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und unter dieses Thema habe ich dann auch diese Predigt gestellt und wir wollen uns anschauen, wie Jesus auf diese Menschenmenge reagiert, wo das Problem eigentlich liegt und wie Jesus dieses Problem löst. Und da blicken wir zunächst einmal auf seine Reaktion, denn wie reagiert Jesus? Er hat Mitgefühl. Jesus und seine Jünger sind ja eigentlich gerade dabei, an einen ruhigen Ort zu fahren, um sich ein bisschen zu erholen von den Reisen, die sie unternommen haben. Aber die Menschen erkennen schon, wo sie hinwollen und laufen ihnen aus den unterschiedlichen Dörfern hinterher. Und als Jesus dann ankommt, ist schon eine riesige Menschenmenge da, 5000 Leute. Und ich habe mich gefragt, wie würde ich reagieren? Wie würdest du reagieren an Jesus' Stelle, wenn du jetzt aus diesem Boot steigst, eigentlich jetzt ein bisschen runterfahren wolltest und dann sind da 5000 Menschen, die alle was von dir wollen. Und ich habe überlegt, womit könnte man das vergleichen? Und dann musste ich dran denken an so einen, jetzt aus meinem Leben, so einen vollen Unitag, ja, irgendwie 8 bis 18 Uhr Vorlesung gehabt, danach noch ein bisschen was geschrieben, keine Ahnung, halt so ein richtig anstrengender Tag, nur rumgesessen eigentlich. Und dann kommt man nach Hause, geht durch das Tor in unseren Innenhof und dann ist hinten so unser Haus mit so einer Terrasse oben und man denkt sich so, jetzt einfach hochgehen, Kühlschrank auf, Spezi, sich auf die wahrscheinlich jetzt schattige Terrasse setzen und den Abend ausklingen lassen. Und dann kommt man in den Hof und hört schon das Schnattern von der Terrasse, weil einer der 5 Mitbewohner hatte jetzt die Idee, seine 20 Kommilitonen zum Grillen einzuladen und du weißt, okay, erholsam wird dieser Abend nicht. Oder du bist im Urlaub, hast es dir gerade am Strand gemütlich und dann klingelt das Arbeitshandy. Und irgendwas ist Tumult und deine Expertise ist gefragt und die Ruhe ist erstmal vorbei. Oder, das kann ich jetzt noch nicht so nachvollziehen, also nur aus der Kindperspektive, aber ich glaube auch als Eltern kann man es durchaus nachvollziehen, dass es Momente gibt, in denen man, sage ich mal, kräftetechnisch und emotional schon gut ausgelastet ist und dann kommt noch irgendwas, irgendwie um 2:30 fängt das Kind an zu schreien oder in der Schule wird angerufen, das Kind hat sich den Arm gebrochen und du hast das Gefühl, es ist einfach jetzt zu viel. So, es ist einfach jetzt ein Stück drüber. Und ich hätte verstehen können, wenn Jesus in dieser Situation eher genervt reagiert und sagt, kommt, Leute, wir sind extra losgefahren, um ein bisschen unsere Ruhe zu haben und ihr checkt's nicht, oder? Jetzt kommt ihr aus allen Orten zusammen. Geht einfach nach Hause, komm. Morgen sind wir wieder für euch da, aber irgendwann ist es auch zu viel. Aber Markus beschreibt, dass er ganz anders reagiert. Er hat Mitleid mit den Leuten. Und das ist jetzt nicht so ein, wie man das auch verstehen könnte, Mitleid in so einem Sinne von, ach, die armen Menschen, die tun mir leid. So ein Bemitleiden oder so. Sondern es geht ihm richtig durchs Herz. Das Wort, das hier benutzt wird, das wird auch sonst für das Herz oder für die inneren Organe oder so benutzt. Wir kennen das auch, ne? Wenn wir irgendwas sehen, was uns so mitnimmt, dass wir das irgendwie in der Bauchregion spüren. So, daher kommt es. Und Jesus geht es also richtig ans Herz. Es bewegt ihn innerlich, diese Menschen, die er da vor sich sieht. Und warum? Weil er ihre Not sieht. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Dieses Bild mit den Hirten war im alten Orient ein typisches Bild. Also als Hirten wurden Könige oder Monarchen bezeichnet. Und gerade im Alten Testament, bei den Propheten, in der Kritik an politischen und sozialen Missständen, gewinnt dieser Begriff dann neue Bedeutung und weitet sich ein bisschen aus. Nicht nur bezieht es dann einzelne Herrscher, sondern auch deren politischen Führer und Beamte. Es geht einfach insgesamt um Leiter einer Gemeinschaft. Die Verantwortung für Menschen tragen, die ihnen anvertraut sind. Und dieses Bild mit dem Hirten hat da in der Alltagswelt der Leute angeknüpft, die haben das verstanden. Für die war klar, ein Schaf hat nicht besonders großen Orientierungssinn und ist ohne seinen Hirten aufgeschmissen. Weil sie nicht zu neuen, frischen Nahrung finden oder Gefahren hilflos ausgeliefert sind, sind Schafe auf ihren Hirten angewiesen. Und der Begriff wurde dann, wie gesagt, bei den Propheten vor allen Dingen verwendet, um Kritik zu üben an den amtierenden Herrschern und Verantwortungsträgern. Und wir wollen uns das mal beispielhaft an Hesekiel 34 anschauen, weil wir später auch nochmal auf diesen Text zurückkommen, wie eine solche Kritik aussehen kann. In Hesekiel 34 heißt es folgendes: Hesekiel war ein Prophet und das Wort des Herrn ergeht an ihn. Das Wort des Herrn kam zu mir. Du Mensch, rede als Prophet zu den Hirten von Israel. Ja, rede als Prophet und sag zu ihnen, den Hirten. So spricht Gott der Herr. Die Hirten von Israel, ihr weidet euch ja selbst. Weiden Hirten sonst nicht die Schafe? Ihr aber esst das Fett und macht euch Kleider aus der Wolle. Doch ihr weidet die Schafe nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt
und die Kranken nicht geheilt. Verletzte habt ihr nicht verbunden und verirrte Schafe nicht eingefangen. Schafe, die sich verlaufen haben, habt ihr nicht gesucht. Mit Stärke und Gewalt wollt ihr sie beherrschen. Sie haben sich zerstreut, weil kein Hirte da war, und wurden zum Fraß für alle Raubtiere. Ja, so haben sie sich zerstreut. Meine Schafe verirrten sich in den Bergen und zwischen den hohen Hügeln. Über das ganze Land sind meine Schafe verstreut. Doch niemand fragt nach ihnen und niemand sucht sie.
Und so sieht Jesus jetzt diese Menge und stellt genau das fest. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Auf der Suche nach guter Führung und nach Orientierung, sodass sie ihm bis in die einsame Gegend zwischen den Städten folgen. Weil ihre Verantwortungsträger, ihre Führer, ihrer Aufgabe nicht gerecht sind, sodass sich die Herde zerstreut. Und wenn wir uns das anschauen, was waren das für Führer in der damaligen Zeit, dann fällt der Blick zuerst auf Herodes, den König der damaligen Zeit. Und ich habe eben gesagt, dass diese Geschichte von der Speisung der 5000 anknüpft an die Aussendung der Jünger. Und es stimmt auch, inhaltlich knüpft die Geschichte da an, aber Markus macht noch einen kleinen Exkurs zwischen diesen beiden Berichten und erzählt, wie Herodes auf das Wirken von Jesus reagiert. Und da wird dieser Herrscher auch ein bisschen vorgestellt. Es wird erzählt, dass er sich in die Frau seines Halbbruders verliebt hat und seine Frau dafür verlassen hat. Und als Johannes der Täufer dann Kritik daran geübt hat, hat er ihn gefangen nehmen lassen und später geköpft. Wir sehen also nicht gerade einen einfühlsamer Herrscher, der sich um das Wohl seines Volkes kümmert, der seine Schafe weidet, sondern vielleicht eher, wie Hesekiel es hier sagt, er weidet sich selbst. Und dann schauen wir auf die religiösen Führer der Zeit und stellen fest, auch die haben den Leuten mehr Lasten aufgelegt, als dass sie ihnen Führung und Leitung gegeben haben. Sie hatten ein gutes Anliegen, vielleicht könnte man sagen, die Reinheitsgebote, die für den Tempelbesuch galten, wollten sie auch im Leben der Menschen verwirklichen, weil sie Gott so die Ehre geben wollten. Und so haben sie weitere Gesetze gemacht, quasi wie so ein Zaun um das eigentliche Gesetz Gottes, damit ja keins seiner Gebote gebrochen wird. Aber das plagte auch die Menschen. Und so sehen wir, dass die Leute, die da zu Jesus kommen, tatsächlich waren wie Schafe ohne Hirten, sowohl politisch als auch religiös. Und da möchte ich dich heute Morgen einmal fragen, wie ist es bei dir? Wie ist es bei uns? Geht es uns nicht auch manchmal ähnlich, dass wir das Gefühl haben, ich bin wie ein Schaf ohne Hirte? Oder die Hirten, die ich eigentlich in meinem Leben hätte, kommen ihrer Aufgabe nicht nach, werden ihr nicht gerecht? Ich meine, da müssen wir eigentlich nur einmal die Nachrichten einschalten, so geht mir das zumindest oft, und dann denke ich mir, was sind das für Hirten? Kriege hier, Unterdrückung da, die Mächtigen dieser Welt, die ihrer Aufgabe, ihrer Verantwortung, die sie für andere Menschen haben, nicht gerecht werden. Die sich eher selbst weiden, als dass sie sich um ihre Schafe kümmern. Und auch im geistlichen Bereich hören wir immer wieder davon. Jetzt erst vor kurzem wieder irgendwelche Vorwürfe bei der Bethel Church oder so, und aus Volkskirche kennen wir das Thema schon länger. Vielleicht kennst du es aber auch aus deinem ganz persönlichen Leben. Du hattest Vorbilder, die dich enttäuscht haben. Oder Bezugspersonen, Lehrer, Trainer, deine eigenen Eltern vielleicht, die ihrer Rolle als Hirten nicht in der nötigen Weise gerecht geworden sind. Die sie vielleicht sogar mutwillig missbraucht haben und dir nicht die Orientierung und die Fürsorge gegeben haben, die du gebraucht hättest. Und vielleicht hat der ein oder andere beim Titel dieser Predigt oder jetzt bei dieser Auflistung auch gedacht, vielleicht an diese Gemeinde. Könnte man nicht sagen, eine Gemeinde, die gerade kein Pastor hat, ist wie eine Herde Schafe ohne Hirte? Oder vielleicht
Gab es in dieser Gemeinde Leiter, die dich enttäuscht haben? So hat jeder irgendwie auf seine Weise einen Bezug zu diesem Thema. Und ich glaube, das ist eine grundlegende menschliche Erfahrung, die wir machen, dass menschliche Hirten uns enttäuschen, uns verletzen. Und wenn wir ehrlich sind und schauen da, wo wir Verantwortung für andere Menschen tragen, wo wir in der Rolle des Hirten sind, wie oft werden wir der auch nicht gerecht? Und es kann vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein bisschen schwerere Emotionen wecken oder so. Aber mein Wunsch ist es nicht, jetzt hier darin zu triggern oder alte oder aktuelle Wunden aufzureißen, sondern vielmehr in diese Realität hinein, dass menschliche Hürden uns enttäuschen und verletzen, da hinein zu ermutigen und Hoffnung zu geben. Denn in dem Text von Markus lesen wir davon, wie Menschen hungrig sind, hungrig nach Orientierung, hungrig auch nach Essen. Aber am Ende der Geschichte, am Ende des Tages ist ihr Hunger gestillt und es gab mehr als genug. Und die Frage, die ich stellen möchte, ist die: Könnte Jesus nicht vielleicht genau dieser Hirte sein, der den Menschen fehlt? Könnte er nicht genau der Hirte sein, der mir und der dir fehlt, den du und ich brauchen? In den Kapiteln rund um Markus 6 geht es immer wieder um die Frage, wer ist dieser Jesus? Und ich glaube, dass dieser Bericht von der Speisung der 5000 uns zeigen möchte, Jesus ist der wahre und gute Hirte. Jesus löst nicht nur das Problem des fehlenden Hirten, sondern er ist selbst die Lösung des Problems. Und dass das so ist, möchte ich nochmal an drei kleinen Unterpunkten zeigen. Denn ich glaube, Jesus ist der gute Hirte, denn er gibt Orientierung. Der Grund, warum die Menschen Jesus aus der Stadt hinaus folgen, ist ja nicht, dass sie da ein kostenloses Abendessen bekommen. Das ergibt sich ja quasi erst so on the way. Der Grund, warum sie zu ihm kommen, ist, dass sie nach Orientierung suchen. Sie sind eben wie Schafe ohne Hirten und sie haben Fragen. Wie sieht gutes und gelingendes Leben aus? Woran kann ich mich orientieren? Ja, man könnte es vielleicht so sagen, sie sind wie ein Orchester ohne Dirigent oder eine Mannschaft ohne Trainer. Sie wissen nicht, wohin mit sich. Ich musste dran denken, beim Handball gibt es immer mal so Auszeiten, wo sich die Spieler um ihren Trainer scharren, damit der ihnen nochmal die Ideen fürs Spiel mitgeben kann. Und sie bei ihm Orientierung suchen für die nächsten Spielzüge. Und so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt, scharren sich die Leute jetzt um Jesus. Und er sieht ihre Not und er hat Mitleid mit ihnen. Und das bewegt ihn dazu, etwas zu tun, zu handeln. Sein Erbarmen drängt ihn dazu, etwas zu tun. Und so schickt er die Menge nicht weg, sondern er fängt an, sie lange zu lehren. Er hat Antworten auf ihre Fragen und eine tiefe Liebe für die Menschen. Und die hängen an seinen Lippen und hören ihn zu bis in die späten Abendstunden. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wäre doch zu schön dabei zu sein. Was hat Jesus da gesagt? Was hat er da so lange gelehrt? Und im Wortlaut wissen wir es natürlich nicht, aber ich vermute, dass er über das Reich Gottes gesprochen hat, weil das seine Hauptbotschaft war. Und da ist das Coole, dass auch wenn wir jetzt vielleicht diese Rede nicht nachhören können, dass wir doch einen Einblick davon bekommen können, was Jesus damals gesagt hat. Weil es Menschen gab, die das auch für uns aufgeschrieben haben. Und in der Bibel können wir das nachlesen. Und ich glaube, dass die Botschaft von Jesus auch heute uns noch Orientierung und Richtung im Leben geben kann. Und deswegen möchte ich herausfordern mit einer kleinen Challenge, könnte man sagen, dich heute Nachmittag einmal quasi unter diese 5000 Leute zu gesellen und Jesus einmal zuzuhören, was er zu sagen hat. Man könnte, um in diesem Handball-Vergleich zu bleiben, sagen, nimm dir doch heute einmal diese Auszeit um nochmal neu vom Trainer die nächsten Spielzüge oder ja, was in der nächsten Woche anliegt, gezeigt zu bekommen, dich darauf einstellen zu lassen, neue Orientierung zu bekommen. Und um das ganz praktisch zu machen, würde ich dir einen Vorschlag geben, wo du anfangen kannst, und zwar einfach mal bei der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Bei der Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7, die, glaube ich, einen guten Einblick gibt in die Lehre von Jesus und vielleicht auch Dinge, die er den Leuten da gesagt hat. Und wenn du dann denkst, oh gut, jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt habe ich Lust, hier noch ein bisschen weiter zu lesen, dann schau doch mal, es gibt im Matthäus-Evangelium nicht nur diese Bergpredigt, sondern es gibt 5 Predigten von Jesus. Und dann kannst du da einfach weiterlesen. Oder du sagst dir heute Bergpredigt, morgen die nächste, Dienstag die nächste. Und dann kannst du 5 Predigten von Jesus anhören. Und dich vielleicht so ein bisschen unter diese Leute begeben. Und ich glaube, dass diese Texte auch unserem Leben heute noch Orientierung und Richtung geben können. Gerade dann, wenn wir uns vielleicht orientierungslos fühlen. Weil sie Antworten darauf geben, wie gutes, gelingendes und zielführendes Leben aussehen kann. Aber Jesus gibt in dieser Geschichte den Leuten nicht nur Orientierung, er versorgt sie auch. Spätestens nach ein paar Stunden setzt der Hunger ein und hier kommen die Jünger wieder ins Spiel. Vielleicht aus einer echten Sorge um die knurrenden Mägen der Zuhörer, vielleicht aber auch, weil sie jetzt denken, endlich mal zu ihrer wohlverdienten Ruhe zu kommen. Jesus, jetzt, ja, es ist spät, die Leute wollen was essen. Komm, schick die Menge nach Hause, dann können wir mal zur Ruhe kommen, was wir eigentlich vorhatten. Vielleicht haben sie das Gefühl, so ein bisschen zu kurz zu kommen, weil Jesus jetzt so sehr mit den anderen beschäftigt ist und ihre Bedürfnisse vielleicht übersieht. Aber genauso überraschend, wie Jesus' Reaktion am Anfang ist, dass er sein Mitleid zeigt, finde ich seine Reaktion auch hier überraschend. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Ich habe mich gefragt, was würde ich als Jünger da denken? So, denkst du, wir haben jetzt hier mal eben 200 Silberstücke, das ist ungefähr der Lohn von 8 Monaten, um diese Menschenmenge zu versorgen, geschweige denn, welcher Bäcker hat jetzt so viel Brot auf Lager? Also wie stellst du dir das vor, Jesus? Aber er lässt sich davon seinen aufgebrachten Jüngern nicht irritieren und bleibt ganz ruhig. Schaut doch erstmal, was ihr da habt. Dann gehen die los. Okay, 5 Brote und 2 Fische. Und damit alle satt machen? Die Jünger sind vor eine echt herausfordernde Aufgabe gestellt. Und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, gut, gebt ihnen zu essen. Und er lässt die Menschenmenge sich in Gruppen ins Gras setzen und gibt den Jüngern den Auftrag auszuteilen. Und ich glaube, hier wird ein Prinzip deutlich, das sich durch die ganze Bibel zieht, das wir in der ganzen Bibel finden. Gerade dann, wenn wir an unsere Grenzen kommen und uns klein oder unbrauchbar fühlen, gerade da, wo wir schwach sind, sind wir auf Gott geworfen, weil wir wissen, dass unsere Kraft nicht ausreicht. Und gerade dann, wenn wir uns das eingestehen, Herr, ich kann es nicht tun, du musst es tun, dann sind wir stark. Und dann dürfen wir erleben, wie Gott wirkt und Großes entsteht. Das ist etwas, was ich auch noch echt lernen muss, weil ich dann doch mich gerne auf meine Kraft oder meine Fähigkeiten verlasse. Aber vor kurzem durfte ich das auch einmal im Kleinen erleben. Ich war bei True Story, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das haben wir hier auch vor ein paar Jahren mal gemacht, so Jugendevangelisation, und durfte da auch eine Woche lang abends diese evangelistischen Inputs machen. Und an dem einen Abend habe ich mich echt so schwach vorbereitet gefühlt und ich war mir so unsicher. Das, was ich vorbereitet habe, verstehen die Jugendlichen das überhaupt? Kommt das an? Ich dachte, also heute sind es wirklich maximal 5 Brote und 2 Fische. Aber an dem Abend war ich mir viel bewusster, dass ich es nicht alleine richten kann. Und ich glaube, wenn ich auf diese Woche zurückblicke, war das wahrscheinlich der stärkste Abend, wobei den Jugendlichen am meisten irgendwie bewegt wurde. Und auch hier in der Geschichte passiert ja tatsächlich das Unglaubliche. Die Leute setzen sich in kleine Gruppen. Jesus hält das Brot zum Himmel, dankt dafür und reicht es den Leuten. Und zu diesen 5000 Männern kamen ja wahrscheinlich noch Frauen, Kinder und so weiter dazu. Also waren es vermutlich noch viel mehr Leute. Aber am Ende ist es mehr als genug. Und aus dem Kleinen, was die Jünger zu bieten hatten, hat Gott etwas Großes gemacht. Am Ende bleiben 12 Körbe übrig. Man könnte sagen, so für jeden Jünger ein. Und ich habe mich gefragt, ob Jesus das so ein bisschen mit Absicht gemacht hat, mit so einem Augenzwinkern. Ja, weil die so am Anfang, so wir wollen Ruhe haben, jetzt übersieht er uns hier vielleicht. Ne? Und am Ende stehen sie da, ja, jeder hat seinen eigenen Korb voll mit Brot. Und Jesus sagt so, wofür braucht ihr Silberstücke? Schaut mal, mit mir an eurer Seite habt ihr genug. Ich habe die Situation in der Hand und ich habe auch euch im Blick. Ihr kommt nicht zu kurz. Jetzt bleibt sogar für jeden von euch ein ganzer Korb übrig. Wir haben gesehen eine Menschenmenge, die hungrig war, nach Orientierung, hungrig nach Essen. Und Jesus hat ihnen Orientierung gegeben und er hat sie versorgt. Er hat ihren Hunger gestillt. Was wäre denn die Aufgabe eines Hirten? Wäre es nicht genau das, dass er seinen Schafen Richtung vorgibt, ihnen Orientierung gibt und sie zu frischer Nahrung führt, sie versorgt? Beides tut Jesus in dieser Geschichte. Und deswegen glaube ich, dass ganz deutlich wird, dass er der Hirte ist, den die Menschen brauchen, damals wie heute. Und an einer anderen Stelle in Johannes 10, Vers 11 sagt Jesus das genauso über sich. Ich bin der gute Hirte. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt, warum Jesus der wahre gute Hirte ist. Denn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und dann geht es weiter, der sein Leben gibt für die Schafe. Jesus ist der wahre gute Hirte, denn er gibt sein Leben. Ein guter Hirte gibt nicht nur Orientierung und versorgt seine Schafe. Ein guter Hirte ist auch dazu bereit, die Herde mit seinem Leben zu verteidigen. Wenn beispielsweise ein Wolf oder irgendein wildes Tier kommt, stellt er sich dem in den Weg und verteidigt es unter Einsatz seines Lebens. Was nimmt Jesus hier in Anspruch, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte? Ich glaube, das ist ein richtiges Statement, was bei den Leuten damals, die eher so diesen jüdischen Hintergrund hatten, viel ausgelöst hat. Weil ich glaube, dass er damit zwei Sachen in Anspruch nimmt. Und das führt uns zurück zu Hesekiel 34, wo wir vorhin schon mal waren. Denn ich glaube, wenn Jesus hier sagt, ich bin der gute Hirte, dann nimmt er damit in Anspruch, der von Gott verheißene Retter zu sein. Denn an das Gericht über die schlechten Hirten oder die Kritik an den schlechten Hirten in Hesekiel 34 knüpft eine Verheißung an. Die Verheißung eines neuen, zukünftigen Hirtens aus der Linie von David. In Hesekiel 34 heißt es dann später, weiter sagte Gott, ich werde einen Hirten für die Israeliten bestimmen, der sie hüten wird, meinen Knecht David. Ja, er wird sie hüten und ein Hirte für sie sein. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Knecht David wird ihr Herrscher sein. Das habe ich, der Herr, gesagt. Ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens. Und ich glaube, dass das auch auf Jesus weist. Ja, Matthäus macht das, manchmal finden wir diese Stammbäume in den Evangelien ja langweilig, bei Matthäus oder auch bei Lukas. Aber die machen uns deutlich, in Jesus wurde so eine Prophezeiung erfüllt. Denn Matthäus schreibt da zum Beispiel das Buch vom Ursprung der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids war. Also, der erwartete Retter sollte aus der Linie Davids kommen und Jesus erfüllt das. Er ist der Hirte, den Gott verheißen hat. Und das Zweite, was Jesus in Anspruch nimmt, nicht nur der verheißene Retter zu sein, er geht sogar noch weiter, er nimmt damit in Anspruch, Gott selbst zu sein. Wir haben am Anfang des Gottesdienstes schon Psalm 23 gehört. Der Herr ist mein Hirte, heißt es da. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zu frischem grünen Gras. Und
Markus verdeutlicht diese Bezüge zu diesem Psalm in seinem Bericht über die Speisung der 5000 noch, indem er erwähnt, dass die Leute sich auf grünes Gras setzen. Also, es ist ein kleines Detail und ich habe mich gefragt, warum muss er das so ausführen, dass das Gras grün ist? Ich war letztes Jahr in Israel, ungefähr auch in der Region, wo diese Speisung der 5000 vermutlich stattgefunden hat. Und da gibt es grünes Gras so ein paar Wochen im Frühjahr. Aber die meiste Zeit ist es eigentlich ziemlich trocken. Und in der Geschichte am Anfang wird ja auch davon gesprochen, dass es eine einsame Gegend ist. Das ist Wort, was da verwendet wird, ist auch eins, das für Wüste verwendet wird. Eigentlich für trockenes Land. Aber Markus erwähnt dieses grüne Gras. Und ich kann mir vorstellen, dass bei den Hörern damals das Verknüpfung geweckt hat mit diesem Psalm. Dem Herr, der Hirte ist und der zu frischem grünem Wasser führt, so wie Jesus hier die Menschen auf grünem Gras sättigt. Wir sehen also in dem Bericht der Speisung der 5000, wie Jesus zunächst bewegt ist. Er hat Mitgefühl mit den Menschen, mit der Situation der Menschen und es trifft ihn im Herzen, dass sie wie Schafe ohne Hirten sind. Und sein Erbarmen mit ihnen drängt ihn dazu, zu handeln. Und so lehrt er sie und er gibt ihnen Brot. Und ich glaube, genauso sieht auch Gott deine und meine Situation. Da, wo du dich von menschlichen Hirten verlassen fühlst. Und das bewegt ihn zum Handeln. Das hat ihn zum Handeln bewegt. Und deswegen schauen wir noch ein letztes Mal in Hesekiel 34, was dort noch verheißen wird. Und zwar lesen wir Folgendes. So spricht Gott der Herr. Seht her, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Ich mache es genauso wie ein guter Hirte, wenn seine Schafe sich eines Tages zerstreuen. Ja, so werde ich mich um meine Schafe kümmern. Ich rette sie von allen Orten, an denen sie zerstreut waren, an dem Tag, der voller finsterer Wolken sein wird. Und etwas später heißt es dann noch, Verirrte suche ich und Verstreute sammle ich wieder ein, Verletzte verbinde ich und Kranke mache ich stark. Und wenn wir das vergleichen mit dem, was wir in der Kritik am Anfang von Hesekiel 34 gehört haben, sehen wir, Gott macht genau diese Missstände rückgängig. In Vers 4 hieß es da, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und die Kranken nicht geheilt, Verletzte habt ihr nicht verbunden und verirrte Schafe nicht eingefangen. Und hier lesen wir genau, wie sich Gott diesem Mangel annimmt. Und wie hat Gott das getan? Diese Verheißung, dass er seine Schafe suchen wird und sich selbst um sie kümmern wird, indem er in Jesus Christus Mensch geworden ist. An einer anderen Stelle macht Jesus das in einem Gleichnis deutlich, indem er von Gott als dem Hirten spricht, der seine 100 Schafe hat und eins läuft weg. Und er nimmt den weiten Weg auf sich, sucht es, bis er es findet, um es dann glücklich auf seinen Schultern zurück zur Herde zu bringen. Und ich glaube, dass Jesus dann in diesem Gleichnis auch von sich spricht. Denn in Jesus hat Gott sich auf diesen Weg gemacht, diese weite Distanz vom Himmel auf die Erde überbrückt, um seine verlorenen Schafe auf den Arm zu heben und zurückzutragen, die weit zerstreut waren, weil sie keine Hirten hatten, aber vielleicht auch, weil sie sich manchmal mehr selbst geweidet haben und die Herde verlassen haben, um auf eigenen Wegen zu gehen und nicht auf ihren Hirten vertraut haben. Und wann wird er das tun? Wann wird er sich seinen Schafen in dieser Weise zuwenden? An dem Tag, der voller finsterer Wolken sein wird. Und hier gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, was damit gemeint ist. Aber irgendwie beim Lesen musste ich an etwas denken, was Markus ein paar Verse, ein paar Kapitel nach der Speisung der 5000 berichtet. In Markus 15, als Jesus am Kreuz hängt, schreibt er, es war die sechste Stunde. Da breitete sich Finsternis über das ganze Land. Sie dauerte bis zur neunten Stunde.
der Tag, an dem sich Jesus seiner Schafe neu und in ultimativer, endgültiger Weise angenommen hat, war Karfreitag. Weil dort Jesus, der gute Hirte, sein Leben gibt, damit wir Leben haben. Und so sieht Gott auch dein und mein Leben, unsere Not und sieht uns mit Erbarmen, mit Mitleid an, das ihn zum Handeln gedrängt hat. Bei der Speisung der 5000 gibt er den Leuten Brot, das vielleicht bis zum Abend oder bis zum nächsten Morgen sättigt. Aber hier, an Karfreitag, da gibt er sich selbst das Brot des Lebens, das gebrochen wird am Kreuz für uns, damit wir, die wir gebrochen sind, ganz werden können. Gebrochen von all dem Leid, das uns durch das Versagen menschlicher Hirten widerfahren ist, aber auch, und das ist die andere Seite der Medaille, gebrochen durch das Leid, das wir anderen Menschen zugefügt haben, wo wir schlechte Hirten sind. Und so sind wir alle auf dieses Erbarmen Gottes, dieses einen wahren Hirten angewiesen, ohne den wir wie zerstreute Schafe wären, orientierungslos, kraftlos. Aber jetzt dürfen wir Hoffnung haben, denn er ist nicht im Grab geblieben, sondern hat den Tod überwunden. Und das gibt uns Kraft für dieses Leben und über dieses Leben hinaus. Du darfst also wissen, in allen Situationen, in denen es dir an Hirten mangelt, in denen Hirten in deinem Leben versagt haben, in denen du dich ungesehen, orientierungslos, zerstreut fühlst, oder wo du als Hirte versagt hast. Wir haben einen Gott, der dich mit Erbarmen ansieht, der Mitgefühl hat, der deine Not sieht und den das zum Handeln bewegt hat, der zum Äußersten bereit war, um dich in seine Herde zurückzuholen. Und ich glaube nicht, dass deswegen alle Strukturen, die wir in unserem Leben haben, mit Verantwortung, mit Hierarchien oder so schlecht sind, dass es nicht Leiter, Politiker, Pastoren, Eltern oder so bedarf. Ich glaube, dass sie auch von Gott gewollt und eingesetzt sind und uns dienen können. Aber es sind dann doch Menschen. Und die werden uns immer wieder enttäuschen und verletzen. Aber wir dürfen wissen, mag es uns auch in diesem Leben an Hirten mangeln, so sind wir doch niemals Schafe ohne einen Hirten. Denn wir dürfen wissen, dass wir doch einen wahren, guten und barmherzigen Hirten haben, nämlich Jesus Christus. Amen.